Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast.
Hallo, schön, dass Sie zur 12. Folge unserer tiermedizinischen Podcast-Reihe dabei sind. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema führt. Bei uns geht es heute um eine OP, die in der Humanmedizin schon lange praktiziert wird, und zwar das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks. Auch in der Tiermedizin kommen solche Hüftgelenke zunehmend zum Einsatz, vor allem bei Hunden, seltener bei Katzen. Hüftprobleme wie Dysplasie oder Arthrose können für Tiere sehr schmerzhaft sein und ihre Lebensqualität massiv einschränken. Moderne Implantate und chirurgische Techniken ermöglichen es, vielen dieser Tiere wieder schmerzfreie Bewegung zu schenken. Trotzdem wirft das Thema viele Fragen auf. Wann ist eine Hüftprothese wirklich nötig und wie sieht das Leben danach aus für Tier und Halter? Darüber spreche ich mit der leitenden Oberärztin der Chirurgie, Dr. Caroline Werres. Hallo, Frau Dr. Werres.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind seit 2016 leitende Oberärztin an der Tierklinik Oberhaching und haben 2017 hier Ihren Fachtierarzt für Kleintierchirurgie gemacht. Eines Ihrer Spezialgebiete sind künstliche Hüftgelenke für Hunde und Katzen. Frau Werres, welche typischen Symptome bemerken Tierhalter, wenn das Haustier Probleme mit der Hüfte hat?
Ja, das ist tatsächlich oft so ein bisschen weniger deutlich zu sehen, als wenn jetzt zum Beispiel Knieprobleme oder Sprunggelenksprobleme bestehen. Da sehen die Besitzer meistens, dass die Tiere sehr, sehr ausgeprägt humpeln. Wir sehen bei Hüftgelenken oft, dass die Probleme beidseits vorliegen. Und dadurch ist meistens nicht so eine ganz klare seitenbetonte Lahmheit, nennen wir das, zu sehen. Sondern wir sehen oft, dass die einen schwankenden Gang haben. Meine alte Professorin hat immer gesagt, das ist wie Marilyn Monroe. Ja, also die wackeln so mit dem Popo. Das heißt, die holen praktisch die Vorwärtsbewegung mehr aus der Lendenwirbelsäule und nicht aus dem Vorschwingen des Hüftgelenks. Also das ist ein relativ eindrückliches Symptom, was man sieht. Dann sieht man oft, dass die schlecht bemuskelt sind an den Hinterbeinen, dass die schwerfällig aufstehen, dass sie ungern Treppen steigen, ungern springen. Bei jungen Hunden sehen wir oft, dass die untypisch beim Spiel zum Beispiel abbrechen, sich ablegen, nicht weiterspielen wollen, einfach nicht wie ein normaler junger Hund bewegungsfreudig sind. In extremeren Fällen sieht man auch mal, dass die zum Beispiel beim Aufstehen winseln. Das ist aber nicht so häufig. Aber vor allem eben so dieses schwankende, teilweise instabile Gehen, die schlechte Bemuskelung, das ist so das, was wir sehr häufig sehen.
Ist es bei den Katzen auch so?
Katzen haben seltener so diese, da kommen wir später auch noch genauer drauf, so diese klassische Hüftdysplasie. Bei Katzen haben wir ein bisschen andere Indikationen für künstliche Hüftgelenke. Das heißt, da sehen wir doch häufiger wirklich ein Humpeln.
Und spricht man da also schon von einer Hüftgelenkserkrankung und da ist dann auch eine Prothese nötig?
Kommt natürlich immer drauf an, wie ausgeprägt diese Hüftgelenkserkrankung ist. Ein künstliches Hüftgelenk ist natürlich immer so die letzte Bastion, ne, was man macht. Aber ist natürlich inzwischen auch einfach ein Verfahren, was sehr gut erprobt ist, was wir schon lange machen und von dem wir auch wissen, dass es gut funktioniert.
Und gibt es denn unterschiedliche Erkrankungen, die zu so einer Hüftdysplasie führen?
Also erstmal Hüftdysplasie ist eine mögliche Erkrankung, okay. Ja. Und dann gibt es neben der Hüftdysplasie noch andere Erkrankungen. Also die Hüftgelenkdysplasie ist so der Klassiker natürlich, den wir insbesondere so bei mittelgroßen und großen Hunden auch als Hauptgrund für eine Kunsthüfte sehen. Und nebendran gibt es halt natürlich noch andere Indikationen. Es gibt zum Beispiel alte Frakturen, also wenn sich die Hunde oder Katzen irgendwann mal den Oberschenkelkopf oder die Pfanne gebrochen hatten und das ist schlecht verheilt zum Beispiel, dann gibt es bei den kleinen Hunden eine Erkrankung in jungen Jahren, das nennt sich die aseptische Femurkopfnekrose, wo der Oberschenkelkopf sich deformiert und das ist eine relativ schmerzhafte Erkrankung. Sieht man typisch so bei wirklich kleinen Hunden im jungen Alter, so 7 bis 11 Monate so etwa sehen wir die. Und dann sehen wir bei Katzen tatsächlich als Hauptindikation neben der Hüftdysplasie den sogenannten Slipped Capital Femoral Head. Ja, das ist eine Fuge im Oberschenkelkopf, die sich lockern kann und dann verrutscht praktisch die Kappe des Oberschenkelkopfes. Und das ist was wir häufig vor allem bei großen, schweren, kastrierten Katern sehen. Und das ist bei Katzen fast die häufigste Indikation fürs künstliche Hüftgelenk.
Aber ich nehme an, so wie ich Katzen kenne, die verbergen das recht lange, ne?
Ja, da braucht es tatsächlich auch relativ sensible Besitzer. Ja, das sehen nicht alle, damit das auffällt, ne? Weil auch Katzen ja, mit denen gehen wir natürlich nicht joggen, ne? Da fällt uns jetzt nicht auf, wir waren jetzt eine Stunde Fahrradfahren und dann humpelt das Tier. Und gerade eben so die großen kastrierten Kater sind meistens sowieso vom Grundcharakter her
entspannt,
auf der gemütlichen Seite unterwegs, genau. Und dann zu differenzieren, springt der jetzt den Kratzbaum nicht mehr hoch, weil es ihm weh tut oder weil er einfach nur gemütlich ist, das ist nicht immer ganz einfach.
Und wie läuft dann die Diagnostik überhaupt ab, bevor über eine OP entschieden wird?
Ganz klassisch übers Röntgen, natürlich erst vorneweg immer die klinische Untersuchung. Ne? Wir untersuchen natürlich das ganz allgemeine Herz-Kreislauf-System etc. und schauen uns dann die Tiere im Stand, im Gang und im Liegen an, untersuchen das, tasten es durch, schauen uns die Muskulatur an, schauen, ob wir Schmerzhaftigkeiten auslösen können, ob wir tatsächlich ein instabiles Gefühl, das sogenannte Ortolani-Zeichen, das ist so ein Ploppen im instabilen Hüftgelenk, ob man das auslösen kann. Und dann ganz klassisch diese gestreckte Röntgenaufnahme der Hüfte, die so die Hundebesitzer auch kennen, die einen Rassehund haben, was man so für die klassische HD-Zuchtuntersuchung macht. Da kann man das dran ganz einfach diagnostizieren.
Und gibt es denn grundsätzlich Unterschiede zwischen diesen Hüftprothesen für Hunde und Katzen?
Jein, also hauptsächlich ist es tatsächlich einfach die Größe, ja, sind einfach kleiner.
Da kommen wir auch später noch drauf, ja, ne?
Genau.
Wenn es immer kleiner wird.
Ja, man hat angefangen, so die ersten Katzenprothesen waren alle zementiert. Inzwischen gibt es auch zementlose Systeme für die Katzen. Es gibt so ein paar kleine Anpassungen, aber grundsätzlich ist es mehr oder weniger vom Prinzip und auch von der Operationstechnik relativ vergleichbar.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, zementiert und nicht zementiert. Was unterscheidet denn zementierte künstliche Hüftgelenke von zementlosen Implantatsystemen?
Genau, also zementiert ist sozusagen so ein bisschen das ältere System. Ja, da bringt man tatsächlich so einen aushärtenden Knochenzement ein. Und der dient dann praktisch als Bindeglied zwischen dem Implantat und dem Knochen. Ja, also man füllt praktisch diesen Hohlraum mit Zement und setzt da das Implantat rein und lässt es aushärten. Und jetzt diese zementlosen Systeme, die arbeiten meistens über einen sogenannten Press-Fit. Das heißt, die haben so eine raue Oberfläche und werden wirklich in diese Ausfräsung reingehämmert und halten dann praktisch durch Reibung und Spannung in der Situation, wo sie eingebracht wurden. Beide Systeme haben so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile. Der Trend geht deutlich zu den zementlosen Systemen.
Das ist, auch, ne?
Das ist auch so ein bisschen das Neuere. Und die zementierten Systeme sind auch zwischenzeitlich ein bisschen in Verruf geraten. Es gibt so ein paar zementassoziierte Komplikationen. Also zum einen ist es ein Werkstoff, den man als Chirurg gut beherrschen muss. Der ist nicht ganz einfach in der Anwendung. Zum anderen kann es in Einzelfällen mal dazu kommen, dass der Zement, dass sich das Implantat im Zement lockert. Über lange Sicht, ja. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Hunde hat, die älter sind, die einen sehr spröden oder dünnen Knochen hat,
ist es besser unterstützt
dann,
wahrscheinlich noch, ne?
Ist vor allem eben die Gefahr, wenn man so ein Press-Fit macht und man hämmert da, ne, so mit ein bisschen Kraft da so ein Implantat rein, dann kann auch mal was am Knochen dann splittern oder ähnliches.
Ja, oder wenn es nur ein Haares ist, ne?
Genau. Und das hat man, deswegen gibt es schon noch so Einzelindikationen, wo tatsächlich zementiert überlegen ist. Man darf es also nicht grundsätzlich verteufeln. Der Trend ist aber eher mehr so Richtung zementlos.
Und welche Rolle spielt denn das Alter bzw. das Gewicht? Wir haben uns vorher kurz unterhalten, dass sie ja immer mehr Übergewicht haben.
Ja. Ich habe kürzlich eben auch eine Statistik gelesen. Die Hälfte der Hunde in Deutschland sind übergewichtig. Und das ist auch was wir definitiv bestätigen können in unserer täglichen Praxis. Spielt leider eine sehr große Rolle, das Gewicht, weil gerade auch diese Hüftgelenksdysplasie beim Hund sehr stark auch mit dem Gewicht assoziiert ist. Also gerade bei jungen Hunden, wenn man die zu viel füttert in ihrer Entwicklung.
Sie haben da einen speziellen Fall,
ja,
ne?
Ja, ich habe gerade einen speziellen Fall, genau. Dann werden die nicht direkt dick, die wachsen einfach nur zu schnell. Ja. Und das heißt, die überfordern sozusagen ihr eigenes Skelett mit ihrer Körpermasse und das fällt gar nicht unbedingt auf, weil der Hund sieht optisch gar nicht zu dick aus. Die Leute werden jetzt auch nicht darauf angesprochen, die empfinden auch ihren Hund nicht als zu dick, aber der wächst eben einfach viel zu schnell. Und dadurch provoziert man sehr, sehr stark eben leider auch diese Hüftgelenksdysplasien. Also da gibt es auch eine sehr, sehr breite Studienlage, dass restriktive Fütterung selbst bei der genetischen Veranlagung von Hüftdysplasien einen wahnsinnig positiven Einfluss hat und wirklich, dass auch diese Erkrankung teilweise sogar verhindern kann. Also es ist ein Riesenfaktor, ein ganz wichtiger Hebel. Aber dieser Trend zu diesem fröhlichen, kugeligen jungen Labrador, den wir alle überall sehen, ist leider sehr extrem. Und das Problem ist auch, wenn man dann einen Besitzer hat, der seinen Hund wirklich schlaksig wachsen lässt. Also wir sagen immer, man darf in der Pubertät wirklich auch mal die Rippen sehen. Das dürfen so richtig halbstarke Schlachse sein. Die Leute werden auch angesprochen, ne? Der Hund ist zu dünn und sie füttern zu wenig. Und das ist ein Trend, den wir jetzt versuchen, mehr und mehr auch durch Kommunikation so ein bisschen zu bekämpfen.
Sie hatten jetzt einen Fall, Sie haben gesagt, der hat schon 60 Kilo gewogen. In welchem Alter?
7 Monate.
Und was hätte er wiegen dürfen?
Vielleicht 40, 50.
Oh, das ist viel. Das sind ja 50%.
Ja. Und der war eben auch nicht optisch nicht dick, der war einfach nur riesig.
Okay. Ja. Und der kriegt jetzt, haben Sie mir erzählt, schon 2 Hüftgelenke, ne?
Ja, der braucht jetzt künstliche Hüften, ja.
Oh, wie schade, ne?
Ja. Und das hätte man vielleicht nicht unbedingt verhindern, aber doch zumindest sehr positiv beeinflussen können durch eine restriktive Fütterung.
Ja, also Übergewicht eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie sieht es mit dem Alter aus, hatte ich noch gefragt, genau?
Alter, also was jetzt einfach so die OP-Technik anbelangt, möchten wir die Hunde, wenn es geht, gern ausgewachsen haben. Man kann auch eben in sehr extremen Fällen, wenn die Schmerzsymptomatik stark ist und die Hunde schlecht zurechtkommen, auch schon im halbwegs jugendlichen Alter Kunsthüften einsetzen. Das heißt so, das Jüngste, was wir jetzt hier im Haus machen, ist so 7 Monate. Ich versuche, wenn es geht, die so bis 9 Monate zu ziehen. Idealerweise.
Weil da noch Wachstum stattfindet?
Ja, genau, ne, weil man ja praktisch dann, man kann ja nur mit der Knochensubstanz arbeiten, die man gerade hat, und dann passt sozusagen der Schaft für die Endgröße noch gar nicht unbedingt in den Hund sozusagen. Also man wählt die Implantate dann so ein bisschen auf Zuwachs, ja, und baut dann praktisch was rein, was eigentlich im Moment noch ein bisschen groß für den Knochen ist, und das ist technisch natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Ne? Deswegen wollen wir eigentlich möglichst den Endzustand haben.
Aber ich nehme jetzt an, also außer jetzt wirklich solche, Spezialfälle, nenne ich es jetzt mal, mit dem unglaublichen Übergewicht, kommen diese Erkrankungen eher im höheren Alter vor, ne?
Würde ich nicht unbedingt sagen, nee. Also es ist ja, man spricht bei der Hüftgelenksdysplasie ja von so einem zweiphasigen Verlauf. Also es gibt einmal Symptome im jugendlichen Alter, die hauptsächlich dadurch bedingt sind, dass diese Hüften sehr locker sitzen. Man spricht da von Laxizität, das ist so dieser Fachbegriff dazu. Das heißt, der Kopf sitzt zu locker in der Pfanne und schlägt da praktisch so ein bisschen hin und her, und dadurch kommt es dann zum Knorpelverschleiß. Und deswegen sehen wir bei jungen Hunden eben typischerweise diese Symptomatik einer Instabilität, dieses wackelige Gangbild, dieses häufige Ablegen, nicht richtig spielen wollen, schmal hinten sein, schlecht bemuskelt sein. Dann verbessern die sich meistens so ein bisschen. Das heißt, die entwickeln eine sogenannte Kapselfibrose, da deformiert sich oder verändert sich so ein bisschen die knöcherne Anatomie des Hüftgelenks. Der Körper versucht eben gegen diese Instabilität anzukämpfen und dagegen zu arbeiten. Und dadurch entsteht vorübergehend ein bisschen mehr Stabilität. Das heißt, diese Hunde bessern sich auch von der Symptomatik meistens ein bisschen, bis dann sozusagen die Arthrose kickt. Ja, bis der Verschleiß im Gelenk dann so weit fortschreitet, dass dann wieder eine Verschlechterung eintritt. Das ist eben dieser biphasische Verlauf, den wir sehen. Und deswegen würde ich auch sagen, ich sehe nicht mehr alte als junge Hunde. Nein, ich sehe beides, ja.
Und wenn man sich jetzt diesen Verlauf ansieht, also bevor es zur OP kommt, kann man dann mit Physiotherapie und solchen Sachen einfach noch was verhindern oder bremsen? Oder?
Ja, kann man. Also da gibt es auch eine relativ gute wissenschaftliche Basis dazu. Physiotherapie für schlechte Hüften ist definitiv angezeigt und bringt auch was. Gewicht, wie wir vorher schon angesprochen haben, ist das Top-Thema. Ich werde nicht müde, es jedem Besitzer immer wieder zu sagen. Physiotherapie definitiv auch. Man kann noch mit Futterzusätzen arbeiten, Kollagenfutter, Grünlippmuschelextrakt, Teufelskralle. Das sind so diese klassischen Gelenkfutterpräparate, die man
kann man auch manchen Rassen kann. Schon prophylaktisch geben, die da ein bisschen dazu neigen. Ne?
Hilft's nix, schad's nix. Genau. Gibt da so ein bisschen das Prinzip, genau. Es gibt auch da wieder eine ganz nette Studie, die so verglichen hat, tatsächlich einfach mal die Kosten von einer konservativen Therapie, eben mit Physiotherapie, Futterzusätzen etc., eventuell auch Schmerzmittel im Vergleich zum künstlichen Hüftgelenk, und auf die lange Frist kostet einen tatsächlich die konservative Therapie mehr. Also auch das sollte man so ein bisschen, auch wenn wir natürlich hauptsächlich über das Wohlbefinden, ja, wir wollen natürlich hauptsächlich über das Wohlbefinden unserer Tiere reden, aber auch das, finde ich, ist ein Argument, das kann man durchaus mal in den Raum werfen, einfach zu sagen, investiere ich jetzt 5 Jahre Physiotherapie oder entscheide ich mich vielleicht schon früher fürs künstliche Hüftgelenk?
Und wie sieht es mit den Kosten aus, so ungefähr? Ja.
Sind wir so ein bisschen abhängig von der Größe des Patienten und des Implantats, liegen wir so bei 5.500 bis 7.000 Euro.
Mhm. Also wahrscheinlich bei einer Katze weniger dann?
Genau.
Ja, okay. Ungefähr?
Da sind wir eher so am unteren Ende.
Bei 5.000, okay.
5,5, ja.
Wie lange dauert denn so eine OP?
Also reine Schnittnahtzeit, sagt man ja immer so schön in der Chirurgie, sind so auch je nach Aufwand, je nach Knochensubstanz, sind wir so umara 1,5 Stunden, kommt eben auch immer ein bisschen auf den Patienten an und wie hart der Knochen sozusagen ist, wie groß der Patient ist. Aber die Vor- und Nachbereitung ist relativ zeitaufwendig. Wir machen eben immer noch mal in Narkose speziell gelagerte Röntgenaufnahmen mit einer Messschablone. Dann wird der Patient sehr, sehr umfangreich rasiert. Das wird gewaschen, desinfiziert. Auch der Aufbau des Patienten muss sehr penibel erfolgen, dass die sehr, sehr sauber und gerade gelagert sind, damit für die OP wir die Winkel der Pfanne und alles dann richtig ausmessen können. Das wird auch immer noch unter Röntgenkontrolle kontrolliert, dass diese Patienten perfekt liegen. Und auch hinterher wird dann eben nochmal geröntgt. Und so dass wir summa summarum schon einige Stunden beschäftigt sind, bis der Patient wirklich wieder wach ist.
Kann es zu Komplikationen kommen?
Ja, natürlich, wie bei jeder OP. Ja, das darf man nie wegreden. Klassischerweise unterscheidet man da zwischen sogenannten Früh- und Spätkomplikationen. Die Frühkomplikationen passieren meistens so in den ersten 2 Wochen. Dazu gehört in erster Linie Fraktur und Luxation. Das heißt, so eine Kunsthüfte kann sich mal auskugeln. Und der Knochenmantel um diesen Kunstschaft im Oberschenkel kann brechen. Das passiert häufig gerne, wenn die Patienten nicht adäquat ruhig gehalten werden, wenn die blöd wegrutschen. Deswegen empfehle ich den Besitzern immer, dass sie vorab sich für den Wohnraum, wo der Hund sich viel aufhält, ein paar alte Teppiche besorgen. Auch eine Gehhilfe, so eine Tragehilfe, so eine einfache Schlinge für unter den Bauch für die ersten Tage und für die ersten Gehversuche, dass man da einfach sicher geht, dass der Hund oder bei der Katze jetzt weniger, da nehmen wir tatsächlich einfach einen Laufstall, vor allem eben der Hund ruhig gehalten ist und eben unter kontrollierten und sicheren Bedingungen auf den 4 Füßen läuft.
Und wie schnell nach der OP kann man Hund oder Katze wieder mitnehmen?
Das bieten wir in beiden Varianten an. Wir bieten es sowohl ambulant an, als auch mit einer Nacht stationärem Aufenthalt. Ich tendiere immer dazu, eine Nachtstation zu empfehlen, weil die Patienten doch direkt nach der OP gewisse Schmerzen haben und wir das natürlich auf der Station mit guten Schmerzmitteln, die wir über die Vene geben, einfach besser managen und kontrollieren können. Und dann können wir eben auch mit unserem geschulten Personal die allerersten Gehversuche bei uns machen. Das finde ich immer gerne ein bisschen sicherer. Es gibt aber natürlich auch Patienten, wir haben ja immer mehr auch mit Auslandstierschutzhunden zu tun, die sehr, sehr ängstlich sind, die vielleicht auch sich von Fremden sehr ungern anfassen lassen, panisch werden können oder Ähnliches, sodass, wenn wir Besitzer haben, die sich das zutrauen und auch räumlich sich gut eingerichtet haben, dafür bin ich auch offen dafür, die Patienten nach Hause zu geben nach der OP.
Und also ich kenne es jetzt von den Zweibeinern, die erholen sich relativ schnell und sind wieder ziemlich schnell am Rennen. Ja. Ist es bei den Hunden und Katzen auch so?
Das ist auch so, ja. Wir wollen an sich sehen, dass die Patienten schon am Tag nach der Operation auf das Bein draufsteigen, eben unter kontrollierten Bedingungen. Und wollen dann eben auch einen weiter positiven Verlauf sehen und wollen auch sehen, wenn die zur Röntgenkontrolle nach 8 Wochen kommen, dass die mehr oder weniger ohne Lahmheit laufen.
Mhm. 8 Wochen, okay. Ja. Und so spielen, wann dürfen die spielen?
Nach 8 Wochen, wenn die Röntgenkontrolle durch ist und wir sehen, dass die Implantate gut in den Knochen eingebaut sind und das alles korrekt sitzt, dann empfehle ich immer so eine sogenannte aufbauende Belastung. Also ich sage immer nicht gleich bitte von 0 auf 100 durchstarten, sondern über 4 Wochen die Belastung steigern. Also erstmal die Gassigänge verlängern, mal in ruhigen Gebieten, wo jetzt nicht so viel Animation ist, mal die Leine runter machen, im Garten freilaufen lassen und das dann so Schritt für Schritt bis zur Normalität steigern.
Mhm. Die Besitzer und Besitzerinnen, die erzählen doch bestimmt, wie Tiere reagieren, also vom Verhalten her. Was erzählen die so von der Beobachtung?
Meinen Sie jetzt nach der Operation?
Ja, genau.
Ganz
mit
unterschiedlich.
Der neuen Hüfte.
Wie bei uns Menschen okay. auch. Hat jeder ein anderes Schmerzempfinden mhm. und das sehen wir ganz extrem auch bei unseren vierbeinigen Patienten. Die einen, die stapfen drauf los, als ob nichts wäre. Und die nächsten sind dann doch eher mal so auf der Seite des sterbenden Schwans unterwegs, zumindest für die ersten Tage. Also wir sehen da die ganze Bandbreite, aber grundsätzlich eben von Erwartungshorizont wollen wir, wie gesagt, sehen, dass der Allradantrieb schon sehr früh wieder eingeschaltet wird. Und natürlich auch, dass der Komfort und die Schmerzhaftigkeit mhm. kontrollierbar sind.
Und wenn so eine Hüft-OP einmal gemacht wurde, das muss man auch nicht wiederholen?
Grundsätzlich hält das ein Hundeleben oder ein Katzenleben lang. So traurig es ja ist, dass unsere Vierbeiner eine kürzere Lebenserwartung haben, ist es natürlich im Hinblick auf die Implantate in Anführungszeichen vorteilhaft, weil die eben nicht 60, 70 Jahre überdauern müssen. Mhm. Das ist so ein bisschen, es gibt Einzelfälle, wenn man sehr aktive Hunde hat, wo praktisch diese Innenkunststoffauskleidung der Hüftpfanne sich langfristig mal so ein bisschen abnutzen kann. Das ist aber dann auch das Einzige. Mhm. Also eine einmal gut eingebaute Hüfte sollte, man darf in der Medizin ja niemals nie sagen, aber sollte im Normalfall ein Leben mhm. lang halten.
Mhm. Kommen wir doch noch zu einem Highlight, und zwar, Sie haben mir erzählt, Sie machen Mini-Hüftimplantate seit neuestem auch, ne?
Ja, genau, das ist also gerade jetzt dieser Hüfthersteller, also Implantathersteller, mit dem wir hier arbeiten, die bieten auch seit einigen Jahren eben Implantate für kleine Hunde und für Katzen an. Das ist nochmal ein zusätzlicher Qualifikationsprozess, den man dadurch läuft, sodass wir das jetzt auch seit einiger Zeit bei uns anbieten können und bis jetzt auch mit sehr schönen Erfolgen.
Mhm. Das gab es vorher nicht, diese Mini-Hüft.
Die gibt es seit ein paar Jahren, das ja. etabliert sich mehr und mehr und verbreitet sich mehr und mehr. Wir sind jetzt sozusagen auf diesen Zug mit aufgesprungen, weil es eben auch immer mehr Indikationen dafür gibt, die eben, wie gesagt, so ein bisschen von der klassischen Hüftdysplasie des großen Hundes weggehen. Aber wir sehen eben auch bei Katzen und bei kleinen Hunden Hüfterkrankungen, die wir jetzt einfach viel besser behandeln können.
Mhm. Und also früher hat man die gar nicht behandelt oder was hat man da gemacht?
Früher hat man viel diese sogenannte Femur-Kopf-Hals-Resektion gemacht. Also da entfernt man wirklich den Oberschenkelkopf und den Oberschenkelhals. Den sägt man tatsächlich platt formuliert einfach weg und nimmt den raus. Dann entsteht da wie so eine Bindegewebsplatte zwischen diesem Stumpf und der Gelenkpfanne. Das hat man sehr, sehr lange als adäquate OP-Methode empfunden, weil eben kleine, leichte Hunde und auch Katzen das relativ gut kompensieren. Man weiß aber jetzt inzwischen auch, dass dennoch eine deutliche Einschränkung besteht. Wir sehen, die sind schlechter bemuskelt auf dieser Seite, die sind deutlich eingeschränkt in der Streckung der Hüfte. Die sind da auch unangenehm, also auch dieses Argument, was wir früher immer hatten von man entfernt diesen schmerzhaften Kontaktpunkt des Oberschenkelkopfes mit der Pfanne. Das stimmt so leider nicht, sondern wir sehen wirklich sehr, sehr häufig, dass wenn man diesen Patienten diese operierte Hüfte hinten rausstreckt, dass denen das tatsächlich unangenehm ist. Und deswegen kommt man mehr und mehr von dieser OP weg und der Trend geht eben mehr und mehr hin zum künstlichen Hüftgelenk, wo man eben wirklich einfach auch eine Kraftübertragung hat, die direkt ist. Man hat da nicht so ein Verrutschen dieses Stumpfes an der Pfanne und die Patienten haben eben mehr Komfort, mehr Stabilität. Aber es ist nach wie vor, wenn jetzt mal leider in Einzelfällen so eine Kunsthüfte wirklich schief läuft, in die Binsen geht, dann ist diese Femur-Kopf-Hals-Resektion, wie sich das nennt, sozusagen die Endlösung, die mhm. man dann eben noch wählen kann, wenn mit der Kunsthüfte alles schief geht. Okay. Das ist natürlich auf der einen Seite keine optimale Lösung, auf der anderen Seite ist es ein Stück weit ein bisschen beruhigend, weil viele Patientenbesitzer doch die Angst haben zu sagen, oh Gott, und wenn jetzt mit der Kunsthüfte was ist, müssen wir dann das Bein amputieren. Nein, muss man nicht. Sondern das Worst-Case-Szenario ist dann eben diese Femur-Kopf-Hals-Resektion, mit der die Patienten nicht ideal laufen, aber ausreichend gut zurechtkommen.
Kommen wir nochmal zu dieser Mini-Hüfte. Wo ist denn die Herausforderung für Sie als Chirurgin?
In der Präzision. Mhm. In der Präzision und in der Kleinheit. Also man muss sich dann vorstellen, für die Kleinsten Verwenden wir Schräubchen in der Größe in einem Durchmesser von 1,5 mm. Das sind Oberschenkelköpfe. Die Kunstköpfe, die sind 6 bis 8 mm im Durchmesser. Also es ist wirklich, wirklich alles sehr, sehr klein. Und man muss unglaublich präzise sein, weil wenn man jetzt bei einem großen Hund mal irgendwie um 2 mm verrutscht mit seinem Winkel, dann spielt es im Endeffekt keine Rolle. Das ist eine normale Toleranz. Wenn ich bei einem 5-Kilo-Hund um 2 Millimeter verrutsche, dann sitzt hinterher der Winkel der Pfanne nicht richtig. Mhm. Ja, und dann hat das deutliche Auswirkungen auf die Qualität und auf die Funktion.
Mhm. Wie wird das denn ausgemessen? Das würde mich jetzt interessieren. Also was für Gerätschaften haben Sie da?
Ja, also erstmal messen wir das direkt vorher aus. Da gibt es extra ein digitales Tool dafür. Da gibt es Programme dafür. Das heißt, wir röntgen das mit einer speziellen Messschablone, sodass man diese Bilder kalibrieren kann. Und dann kann man sich wirklich digital sozusagen Vorlagen in das Röntgenbild reinlegen und kann daran planen, welche Größe an Implantaten man benötigt. Das machen wir vor der OP. Und anhand dessen weiß ich dann, ich brauche einen 4 mm Schaft und eine Pfanne mit 12 mm oder ähnlichem. Und dann hat man in der OP eben den Patienten sehr perfekt gelagert und hat dann tatsächlich auch wieder so Winkelschablonen und Stege, auf denen Gradmessungen eingezeichnet sind, sodass man dann weiß, in welchem Winkel man zum Beispiel die Pfanne einschlagen muss.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Werres, für die Infos. Das ist wirklich großartig, dass durch den Einsatz von der künstlichen Hüfte Hunde und mittlerweile auch Katzen wieder ein schmerzfreies Leben führen können. Bei uns geht's nächsten Monat weiter mit der 13. Folge, und zwar mit dem Thema »Wenn der Blick trübt – moderne Augenheilkunde für Hund, Katze und Co.« Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Werres.
Tschüss.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.